Fisi Madende, der Podcast.
So.
Wir brauchen noch eine Verständnisfrage.
Was für Verständnisfrage?
Ist das jetzt die allererste Volkheit?
Das ist du hast recht.
Die allererste Volkheit.
Von der erste?
Ja.
Normal bin ich immer der Letzte.
Das Letzte sagen eigentlich.
Um Gottes Willen.
Das ist die erste Folge von der 5. Staffel. Ah, ja. Es sind so viele Staffel.
Mensch, schon so viele Staffel.
Staffels.
Ja, Staffels. Muss man sagen, wir sind mittlerweile schon ganz alte Podcast-Hase, könnte man schon fast sagen. Ne? Mhm. Wenn nicht immer ungefähr 5 Jahre zwischen der Staffel wären, dann hätte man auch noch ein bisschen mehr Erfahrung jetzt mittlerweile. Aber
hast du gesehen, wie unser Gast geguckt hat?
Aber die 5. Staffel ist ja nicht olympisch, da gibt es ja bloß 4, glaube ich.
Ne? Das stimmt, ja. Genau. Staffellauf ist das jetzt. Ja, genau. Aber ich glaube, es wird wortgewaltig wahrscheinlich halt auch.
Ja, das kann sein.
Soll ich mal eine kleine Vorstellung machen? Weil, Harald, du musst wissen, wir haben immer das allererste, dass wir die Leute mal vorstellen. Ne? Und du darfst dann auch Einspruch erheben, gern, wenn irgendwas nicht stimmen sollte. Aber ich würde es erst schon mal, muss ich erst mal über dich ergehen lassen.
Na gut, probier's halt.
Ich probier's halt. Alarm. Unser heidischer Gast kennt mehr Buchstaben als wir beide zusammen. Und nicht nur das, er weiß auch, wie man sie in spannender Art und Weise so zusammensetzt und sogar Bücher draus macht, die dann über 90.000 Mal verkauft werden. Geboren wurde er 1962 in Speyer. Und warum in Gottes Name er dann nicht nur seinen eigenen Wohnort, sondern auch dem von seiner Krimi-Hauptfigur Rainer Palzki dorthin verpflanzt hat, muss er uns unbedingt erzählen. Wir begrüßen sehr herzlich in unserem Zelt den Autor und verbrieften Pelzer Krischer, Harald Schneider. Herzlich willkommen.
Hallo ihr beiden, vielen Dank. Toll, dass ich hier sein darf.
Durch Wind und Wetter ist er gekommen. Ich sehe, Monchi, wie sie rausreden.
Er ist hergeradelt.
Geregt wie Sau.
Wir können jetzt so Mythe können wir jetzt erfinden, dass du hier gewandert bist oder mit dem Fahrrad durch den Schifferstadter Wald gefahren bist oder so.
Ja, bei meinem hohen Alter, ich bin schon weit über 30.
Ja, ja.
Da habe ich das Auto genommen, ausnahmsweise mal.
Aber bist gut hergekommen.
Ja, nass wie verrückt, aber es geht.
Du hast ja gesehen, wir sind hier in einem Zelt, ne, in unserem Zweimann-Zelt. Wir würden dich bitten, nicht an die Plane zu kommen, weil das ist imprägniert. Da regnet es dann durch, ne, wenn man von innen drauf fasst. Also,
ja, wir können halt mein Auto umziehen.
Genau. Zur Not machen wir das.
Genau.
Zur Not machen wir das. Ist es ein Elektroauto?
Nee.
Halt wegen der Gerätschaft.
Ja, so. Genau. Müssen wir schon aufpassen. Keine Kabel legen.
wir ziehen Kabeln doch durch.
Aber solange unser Hund da reinpasst, ist alles gut.
Wo ist dann eigentlich der Leopold?
Keine Ahnung. Hast du Angst vor Hunde?
Nee,
kann sein, und er hockt dann nämlich bei der.
Ist er, ach Gott, tatsächlich, ja. Doch, ist er noch drin?
Ja, ja.
Ah, sehr gut, okay. Okay, war wunderbar. Wunderbar. Es ist jetzt geht er so klein ein bisschen.
Ja, Schmuster.
Er hat als ein bisschen überzwerch ist er als, ne?
Ja, ab und zu schon.
Ja.
Muss ab und zu in die Schranke weisen.
Ja. Ja, du musst mal aufpassen, dass er mit der Frau Ackermann klarkommt. Oh, da kommen wir noch dazu.
Da kommen wir bestimmt noch. Da kommen wir bestimmt dazu.
Ja, dass er der Frau Ackermann was macht.
Oh, wow.
Vielleicht, bevor wir aber da gleich tief in die Materie einsteigen, tatsächlich mal eine Frage aus reinem Interesse. Wie kann man in so einer schönen Stadt wie Speyer geboren sein und geht dann nach Schifferstadt? Also das ist mir unbegreiflich.
Ja, du musst eigentlich mal Eltern fragen, das im zarten Alter von 5 oder 6 Tagen haben die mich nach Schifferstadt verschleppt.
Bist du dann tatsächlich einfach nur auf die Welt gekommen in Speyer?
Nur im Krankenhaus sonst.
Und, okay.
Ja, und kurze Zeit auf der Schule gewesen.
Ja, ich meine, dann ist es ja entschuldigt sozusagen.
Ah, na gut. Aber Schifferstadt ist eine tolle, schöne Stadt.
Das heißt, sagt wer?
Naja, also ich muss sagen, ich war jahrelang in Schifferstadt im Paul-von-Denis-Schulzentrum gewesen und habe da elende Tage, Monate und Jahre, bevor mich zu ihm gebracht. Deswegen vielleicht auch die Frage, ne, mit Schifferstadt. Aber du bist gebürtiger so Speyerer, aber du bist mit Leib und Seele Schifferstadter.
Aufgewachsener Schifferstadter. Ja. War auch im Paul-von-Denis-Gymnasium, das hieß damals noch nicht so.
Ah.
Aber dann später ein paar Jahre heiratsbedingt in Ludwigshafen-Limburger Hof gewohnt.
Oh,
und
ja,
seit 20 Jahren wieder in Schifferstadt.
Okay, das hat dich wieder zurückgezogen.
Ja.
Ah, sehr, sehr gut.
Bauplatz im Neubaugebiet gerade. Da haben wir früher noch rumgestromert.
Ja.
Und da steht jetzt das Häusl.
da war mal was frei.
Das heißt aber, du bist, würdest dich vielleicht auch so bezeichnen, als Kind vom Land?
Da, wo ich aufgewachsen bin, schon. Das war so am Ortsrand, mehr oder weniger, mit einer riesen Wiss, mit Waldanschluss. Und da sind wir schon rumgestrobert als Kind. Also deswegen habe ich auch noch so einen richtig derben Straßendialekt als manchmal drauf. Und da geht es halt morgens raus und abends wieder nach Hause.
Ja.
So war das noch nicht so wie heute mit Helikoptereltern oder so.
Und Handys und was weiß ich was.
Ach, woher dann? Ich glaube, mit 12 habe ich mein erstes Transistorradio gekriegt.
Aha, okay.
UKW und Mittelwelle.
Oh, Achtung, jetzt wird's gefährlich. Ja, aber wir laden dich recht herzlich ein, denn ganz tiefe, derbe Straße-Dialekt lassen raus, ne?
Allerhaupt.
Hier hast Gelegenheit.
Ich weiß nicht so recht, dass ich da zensiere.
Nee, ach was.
Ich glaube, die Leute verstehen kein Hochdeutsch.
Die sich das auch hören. Richtig ein paar wüste Beleidigungen, die man so nicht mehr in der Reihenfalls liest.
Das kennt man ja sammeln noch hin.
War das auch so bei dir gewesen, dass dieser wüste, derbe Straße-Dialekt, dass der bei dir der Herr Mark gesprochen worden ist im Elternhaus?
Bei meinem Vater ein normaler Dialekt, Munda, das ist ein original Schieferstatter, ein aufgewachsener Schieferstatter. Ja. Meine Mutter ist aus Berlin gekommen. Da.
Die oh. Hat
das dann eigentlich verstanden?
Ich hoffe mal, zumindest, ich weiß es nicht. Das ist eigentlich ist klar, das könnte natürlich sein.
Ja.
Warum ich das so aufgekriegt habe.
Das könnte eigentlich, das wird jetzt klar.
So mancher Kochlöffel ist der Debatte.
Ja, aber das ist ja eigentlich, ist das, kommt ein bisschen auch auf das Jahr an, wann man geboren ist, aber das ist was wir ganz oft hören, auch bei unseren Gästen, dass der Helm eigentlich, wenn beide Elternteile Dialekt gesprochen haben, war das gang und gäbe, dass man das auch gelernt hat, halt, der Helm. Aber wenn schon ein Elternteil dabei war oder zu der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, da war das gar nicht so gern gesehen, dass man Dialekt gesprochen hat. Also bei uns der Helm schon, aber ich weiß nicht, war das deinen Eltern wichtig, dass man es spricht oder eben nicht?
Nee, eigentlich nicht. Da kann ich mich nicht erinnern, ob ein Pro dann Kontra war dann halt draußen bei der Freunde und also, da war das halt so dialektpelzig und Ruf und Nippel. Also kann mich nicht erinnern, dass jemand Hochdeutsch von mir verlangt hätte, außer vielleicht ein Deutschlehrer in der Schule, aber das ist ja nur wenige Stunden in der Woche.
Ja, kannst du dich daran erinnern, ob ihr dann tatsächlich im Unterricht auch Dialekt gesprochen habt?
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir Dialekt gesprochen haben.
Ja, das war schon dann Hochdeutsch. Das war bei uns halt auch so gewesen.
Also würde ich stark davon ausgehen. Ja. Oder zumindest versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Das geht ja für einen Dialektsprecher, ist das ja so zweischneidiges Schwert. Also das hört man ja, wenn ein Pilzer versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Kennst du ja auch vom Helmut Kohl. Und das ist ja.
Ich muss gerade selber die Wahl. Ich glaube, bei uns in der Schule, da hat jeder pilzig gebobbelt.
Wirklich?
Ja, ich glaube sogar so der Lehrer.
Ja, ich meine, das wäre ja das Interessante eigentlich. Ja. Ne? Wie hat er das vorgelebt oder hat er das eingefordert oder so? Ne? Also bei mir war es ganz klar, bei mir wurde kein Dialekt gesprochen. Das war in der Schule, sogar im Kindergarten war das nicht erwünscht. Das war eine Zeit lang, war das halt so das Ding. Ne?
Okay.
Ich denke, dass man es vielleicht heutzutage eher das Problem hat, dass man überhaupt noch Kinder finden muss, die Dialekt sprechen selber. Ne?
Aber ich glaube, so wie ich in 68 in der Schulgruppe bin, da waren andere Schwerpunkte. Dann. Wir waren die erste Klasse, wo Buben und Mädchen gemischt waren. Vorher war das getrennte Klasse.
Ach krass,
und gleichzeitig die letzte Klasse, wo nur Evangelische waren. Die Katholische waren in der Parallelklasse. Auch das hat man danach aufgehoben dann.
Ja,
Ende der 60er Jahre dann.
Das ist krass, oder? Das man denkt sich immer, das ist vielleicht 100 Jahre her was. Ne?
Aber geschlagen haben sie nicht mehr, mit einer Ausnahme in der 6. Klasse, also mit dem Lineal. Aber Leute, die 2-3 Jahre älter sind als ich, die haben es als noch vom Lehrer gekriegt.
Okay.
Gab es auch getrennte Pausehilfe? Für die Katholiken und die Evangelischen.
In der Grundschule nicht mehr, aber wenn mein Vater erzählt, in Schieferstadt Nord und so, da gab es tatsächlich mit einer Trennlinie.
Nee,
und die wurde auch, kontrolliert, da noch bis in die weit in die 50er Jahre rein zumindest, katholisch, evangelisch. Bei uns bei Schieferstadt ist es so, da gibt es Dörfel, Klein Schieferstadt, Richtung Bödigelheim. Das war früher die Domäne von der Evangelischen. Und eigene die Lutherkirche dort und Groß Schieferstadt waren hauptsächlich die Katholische.
Mhm.
Okay. Und das war doch strikt getrennt und muss es heftig Zugang sein.
Das ist der Wahnsinn, ne? Kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, dass das, ich meine, man hört von ne, in der Welt, jetzt allein ja. schon Irland, ne, zu gucken und was da vom Glaube her irgendwie bis in die heutige Zeit noch
so hat sich so viel, Ding viel ist, verändert. Ne? Und wenn meine Oma erzählt hat, dann noch das ja gerade zwei Generationen, dann wenn die auf der Kerwe jemand kennengelernt hat, die erste Frage, evangelisch oder katholisch, aha. die zweite Frage war lehmig oder sandig, egal daheim. Also Existenzsicherung. Unglaublich.
Ja, das war aber das hat meine Mutter auch immer gefragt. wenn man eine Bekanntschaft mit nach Haus gebracht hat, war nicht, ne, wo kommst du her, sondern habt ihr Äcker. Ja, genau, ja. Das war immer
beim Kerstern
wichtig. Du. Beim Kerschen du,
war nicht schlecht.
Wo Kerschen hi. Du hast vier Kinder. Sprecht ihr auch mit deinen Kindern? Dialekt oder hast du mit den Kindern früher auch schon Dialekt gesprochen?
Also ich spreche immer schon Dialekt mit den Kindern, aber die verweigern sich da.
Kompletto?
Kompletto, alles deutsch aufgewachsen. Auch in der Schule, so, also das ist in der Klasse, da gibt es ganz wenige, die noch Dialekt sprechen, das ist sehr schade. Aber
ja.
Manchmal, wenn dann meine Frau, die spricht auch Dialekt, vielleicht manchmal noch ein bisschen Spur schärfer als ich, wenn er dann von Stäh spricht, sage ich, Steine. Sag Steine, das ist die Kinder auch.
Das ihr könnt so Geheimsprache machen dann.
Ja.
Clever, Pelzischbabble verstehen sie nichts. Ah, nicht schlecht
eigentlich. Aber wofür führt denn das hieß, mal, wenn die Kinder schon kein Pelzisch kennen?
Ja, also verstehe tun das, glaube ich, schon im Großen und Ganzen. Aber also der Grundwortschatz fehlt sich, aber das, was man so zum Beispiel in Sonntag oder reinfalls am Sonntag liest, so die speziellen Dinge, das wird verloren gehen, wird wahrscheinlich nur literarisch überleben. Und da strecken wir uns ja an, sei es literarisch, also sei es als Song, als Lieder oder halt in Buchform.
Das stimmt.
Strecken wir uns ein bisschen an.
Und das finde ich so gut. Deswegen haben wir ja auch diese, neben der Musik, die Form jetzt hier gewählt, dass man einfach mal Gelegenheit hat, sich in Mundart auch zu unterhalten. Und wir haben gemerkt, dass die Leute es gern auch anhören.
Absolut. Also ich war doch vor kurzem in Neustadt waren und ich euch beide gehört habe, Sound of Silence als Sohn vom Karl-Heinz. Ich habe mich fast eingenässt.
Das ist aber genial.
Dankeschön.
Ja. Ich glaube, das war Lob, Monty.
Ja, es war schon ein Lob. aber da wir jetzt so live sind, also ich hoffe mal, dass das nicht knete wird, habe ich gleich noch so Attentat, da kann ich gleich mal was reinmachen. Warum kann man nicht was wie was Palzgversum machen? So zum Beispiel Late in Black. Gangster müssen weg.
Ah, so.
In jedem Refrain kommt dann weitere Person. Vom ersten Refrain der Palski vorgestellt, dann kommt der KPD, dann der Dr. Mitzka,
ich die Frau Ackermann. Ausbaufähig.
Ich habe gedacht, in jeder Strophe stirbt.
Oder einer stirbt.
Das kriegen wir bestimmt.
Monty, da tun sich ganz neue Möglichkeiten.
Auftragsarbeit.
Mhm. Auftragsarbeit. Ja. Sehr, sehr gut.
Da gibt es sogar vielleicht noch einen Nobelpreis. Gibt es für Musik so irgendwas? Dann gibt die Hessen Anasch die Preise.
Die Hessen Anasch da. Ah, zu Preisen, das mache ich mal gleich mal eine Notiz. Da müssen wir auch noch hier kommen, zu Preisen. Aber vielleicht ein bisschen was zu deinem Werdegang. Also, oder wollt ihr erstmal ausstoßen?
Wir trinken erstmal
ja, Eis. Warte mal. Da abdrucken die Baustelle.
Oh, sehr gut.
Prost.
Ja, ich wollt mich ja nicht selber verroten, aber.
Dorscht, ne?
Ich hab Dorscht, ja.
Ja, ist in Ordnung. Da kann ich, solange ihr trinkt, kann ich vielleicht nochmal eine kleine Frage stellen.
Und zwar, Zuhörer können wir schon beim Trinken.
Das kennt ihr schon, ne? mit deinen Palski-Krimis, ne? Da bist du über die Ländergrenze hinaus schon auch bekannt worden. Mittlerweile kann man 24 Bände von dir erwerben, was so die Palski-Krimis betrifft, neben ganz viele andere Sachen, die du noch geschrieben hast. Man könnte, wenn man die alle nebeneinander stellt, ich habe das mal ausgerechnet, dann gibt es gut und gern so 70 Zentimeter. Ne? Kann man jetzt schon nur mit Palski-Krimis.
Ja, es ist schon über einen Meter inzwischen.
Ich hab's
über einen Meter.
Hast du schon mal gemessen?
Ja, ich hab gemessen, aber es ist vom Fingerspitze bis Brust ist so ein Meter,
immer drüber. Und das ist ein guter Meter voller Mord und Totschlag, könnte man so sagen. Ne? Wie hat das aber mit dem Schreiben bei dir angefangen? Du bist ja nicht gleich Krimi-Autor geworden.
Eigentlich schon, aber nicht mit den Palski-Krimis. Also angefangen hat es eigentlich in der dritten Klasse, als die Lehrerin mit einer Bücherkiste kam und hat die Bücher verteilt zum Lesen. Mhm. Gelesen habe ich vorher schon halt das Übliche, was man so liest. Und da war ein Buch dabei von Enid Blyton. Gab aber nicht viel mehr wie Enid Blyton.
Was war das? Fünf Freunde, gell?
Nee, das war nicht mein erstes Buch, sondern die Arnold-Kinder auf Geisterjagd. Oho. Inzwischen heißen sie nicht mehr die Arnold-Kinder, sondern die Verwegenen Vier, mag Marketinggründe haben.
Okay.
Und das Buch hat mich so fasziniert. Danach ist natürlich dann auch die Fünf Freunde gekommen. Da bin ich dann zweimal in der Woche in die Bücherei geradelt und habe dann geguckt, was Neues von Enid Blyton, Fünf Freunde, Arnold Kinder gibt. Mhm. Und da habe ich mir dann vorgenommen, wenn ich groß bin, will ich auch so Bücher schreiben. Und das Großwerden, das ging irgendwie ganz von alleine.
Das hat gerade so nie gekostet.
Das kennt man bestätigt, ja. Riesengroß.
Ja, das ist ein großer Mann. Ja,
und dann während beim Studium schon habe ich Kurzkrimis geschrieben für die Yellow Press, also Frau mit Herz und so. Da waren, heute gibt es das, glaube ich, auch noch im verminderten Maß, als immer so A-seitige Kurzkrimis drin.
Was heißt denn Yellow Press? Das musste der Monchi kann kein Englisch.
Regenbogenpresse, das war so die, wo die Königshäuser drin sind. Heute gibt es da ja 1000 verschiedene Titel, wenn man im Kaufland guckt, aber früher war es Goldene Blatt, Frau mit Herz
und Neue Post.
Neue Post, genau, sowas. Das waren die, diese, und da hat es dann für jede Seite so ein Kurzkrimi immer 500 Mark gegeben. Nee. Da konnte ich mal schon gut Studium teilfinanzieren, aber, ich hab's rausgeholt, die mussten zwangsweise in England spielen.
Irgendwie. Was?
Warte, zum Zeitpunkt noch nicht in England, keine Ahnung. Und durfte keinen deutschen Namen haben, also deutsche Autoren waren ja verpönt noch. Okay. Und da kann ich mich noch an ein Pseudonym erinnern, da war ich George B. Baker. Aber das haben die vom Verlag gemacht. Also, nur mit der Schreibmaschine getippt, mechanische Schreibmaschine.
Dein Pseudonym war George B.
Eins,
Baker.
Das war jedes Mal anderes.
Und hast du dann auch so Pfeife im Mund gehabt und hast auf dem Foto und hast ganz intellektuell geguckt?
Ja, da habe ich noch kein Marketing gehabt, noch nichts, bloß halt geschrieben und Geld kassiert. Dann hat es erst dann Anfang der 2000er Jahre angefangen mit Kinderkrimis und Ratekrimis und diese interaktiven Geschichten, die haben in der Eifel gespielt, einfach deswegen, weil der erste Verlag in der Eifel gesessen hat. Das war noch kein großer Verlag. Und da habe ich, die Meisterschnüffler war so eine da rein, neben die Wilden Vier, das sind die interaktiven Ratekrimis. Die gab es damals schon, so wie die 1000 Gefahren. Das sind so Bücher, wo man so in 100, 150 verschiedenen Varianten lesen kann, so durch jeden Abschnitt.
Wenn du dich dafür entscheidest, lies weiter auf Seite.
Genau, ja. Also. Und das habe ich irgendwie vervollkommen mit den Meisterschnüfflern. Und da kann man jedes Buch in mehrere Billionen Varianten lesen.
Krass.
Ja, cool.
Und auch unter Meisterschnüffler sind dann später die Palske Kids geworden. Und da gehe ich seit weit über 20 Jahren jetzt auch viele Schullesungen. Da mache ich nachher,
Entschuldigung.
Ich will nicht so viel verraten.
Oder? Ja, ich will dich nicht, mein Hirn explodiert von so vielen verschiedenen Informationen. Ich würde gerne gerade noch mal kurz ein Stück zurückgehen, weil eins habe ich vermisst. Ich habe bei dir auf der Website habe ich gesehen, du bist jetzt nicht direkt aufs Krimi-Gymnasium gegangen oder sowas, ne? Sondern du hast vorher auch noch was Gescheites gelernt. Du bist nämlich Diplom-Betriebswirt. Und da habe, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Monchi, ohne Scheiß, du sagst genau das Richtige, weil ich sehe direkt über deinem Kopf so Gedankenblase und dann die Vorstellung, wie einer in einer Kneipe sitzt, hin am Tresen und ein Bier zapft und hinten drauf hängt ein Diplom, da steht drauf, der beste Pilzzapfer von der Welt oder so. Das ist so.
Ja, das hätte ich mir jetzt gedacht.
Oder?
Ja,
das
schon
das aber jetzt
habe ich jetzt gerade Gedenken, Dude.
Ja, gell. Und jetzt habe ich mal gedacht, frag mal doch mal ein echtes Diplom-Betriebswirt. Was ist denn das eigentlich?
Ja, also Betriebswirt ist auch ein Diplom-Kaufmann. Ich habe auf der Uni das studiert. Ich habe es an der Hochschule studiert. Ja. Aber tatsächlich tust du, als wenn ich mit dem Steffen Beusel auftrete, so ein Gag im Hintergrund dann immer, wo er dann sagt, so Kantine macht. Ich bin kein Kantine-Chef, ich bin Betriebswirt.
Ja, okay.
Aber ich kann jetzt noch ein Geheimnis verraten, das nicht bei Wikipedia drin steht. Soll ich mal das Geheimnis verraten?
Ja, bitte.
Ich bin nicht nur Betriebswirt, ich habe einen Xelle-Brief als Elektroinstallateur.
Nein,
ist das gerade mit?
Das ist.
Also pass auf, wir haben da hier eine Kiste mit XLR-Kabel, die alle nicht mehr funktionieren, wo wir aber nicht wissen, warum. Und einen Lötkolben, würdest du vielleicht noch einmal kurz
durchgehen? Kann man mal gut gebrauchen, das zählt noch.
Das
war in den 70er Jahren und ich war ein Spätentwickler und habe danach dann auch erst über Mittlerreife und Hochschulreife. Dann Wirtschaftsinformatik auch studiert. Ja. Also ich bin auch ein Informatiker im Prinzip. Und
auch noch.
Und das ist so das Fame bei mir. Der Zahlenmensch als Betriebswirt. Dann bin ich voll der Mathe- und Statistik-Fan.
Wirklich?
Ja, und dann der Kreative. Ich sage immer, da ich leide unterm zum Glück unheilbare Burn-In. Also grenzenlose Fantasie. Merkt man hoffentlich heute.
Das merkt man total.
Und da geht es immer ab in meinem Kopf. Dann. Also das ist so.
Ja, aber Monchi wundert sich jetzt nicht mehr, dass der weiß, wie viel Zentimeter die Buchrücke von seinem Krimis sind. Ne? Dass er das ausgemessen hat, ist kein Wunder mehr.
Ja.
Aber das ist ja krass. Jetzt haben wir es auch kapiert. Aber
sind wir sogar schlauer wie Wikipedia.
Aber war das dann eine nette Option für dich, in dem Beruf auch zu bleiben? Du hast doch auch in dem Beruf geschafft, oder?
Ja, ja, ich war 20 Jahre bei der Holding von der Rheinpfalz.
Ah.
20 Jahre lang.
Ja.
Ja, im Prinzip die Holding, da ging es um die neue Medien, M&A, Mergers and Acquisitions, also Kauf von neuen Unternehmen, Anteilen.
Okay.
Und das war dann so ab, sagen wir mal so, das habe ich bis 2018 gemacht. Da gab es zwei Ursachen, warum ich da aufgehört habe. Also 2015 zum einen ist es immer mehr in Start-ups gegangen. Da sind wir dann jede Woche nach Berlin gechattet.
Ah.
Und da habe ich dann Businesspläne schreiben müssen von irgendwelchen Jungspunde, die irgendwelche Ideen gehabt haben. Die sowas weg waren, die sich niemals Dingsbums gerechnet hätten.
Das finde ich gut. Gedingst.
Und ich musste die Dinger so darstellen, als wäre die gut. Ich würde nie selbst einen Cent in so Unternehmen reinstecken und musste die trotzdem positiv verkaufen. Und das hat man dann schon anfangen zu stinken.
Ja.
Und dann war der Umbruch bei mir, der gesundheitliche Umbruch war eigentlich 2018. Da habe ich mich von heute auf morgen, ohne es zu wissen, dafür entscheiden dürfen, dann einfach eine Herz-OP auf einen Bypass zu kriegen. Das heißt, mit Brustkorb aufsägen, Brustkorb raus, Herz raus, Herz stilllegen, Herz-Lungenmaschine.
Nee, bitte.
Kabel außenrum.
Das braucht keiner.
Jetzt sind wir mit dem Horror-Genre.
Nein, nix Horror. Das war sowas von geil im Herzzentrum in Ludwigshafen. Wenn da mal was braucht am Herz, kann ich nur empfehlen.
Du kannst das machen. Ja. Achso, nee, Entschuldigung.
Du das mal, ja, das machen die Kabel lieben.
Ja. Das machen die Schulpraktikanten heute schon. Das war bei mir wahrscheinlich schon, ich habe weder Zucker noch Diabetes, eine hohe Sache. Und das hat sich wahrscheinlich schon über Jahrzehnte, hatte ich so eine Arterie, die das Herz versorgt, außenrum, ziemlich autonah, immer weiter verengt, genetisch bedingt, sonst habe ich nichts gesagt. Und das war jetzt halt dann, auf einmal ist die zugegangen.
Ja.
Und die Ärzte, wo ich dann notfallmäßig drin war, den alle gedacht, ach Gott, mal zum Lungenarzt gehe oder Orthopäde. Und mein Hausarzt, vielen Dank, Herr Käfer in Schifferstadt, der hat wahrscheinlich mein Leben gerettet.
Dankeschön.
Der hat sich auf den Ergometer geguckt, nur sofort gesehen, AP, also Angina Pectoris, ins Krankenhaus. Am nächsten Tag haben sie mal den Brustkorb aufgesägt.
Wirklich? Ja. So schnell ging
und das? Und es war wirklich, die letzten 20 Jahre war noch nie ein spattlich, so 4 Millimeter nachgerannt. Und nächsten Tag von der OP war ich im Bett geguckt, habe Brötchen gefuttert, Kaffee getrunken.
Ich dachte, ist man da so schnell wieder fit?
Ich war.
Glaubst du nicht?
Dadurch, dass dann der Bypass das Herz genügend Sauerstoff gehabt hat, wie vielleicht schon 40 Jahre nicht mehr, habe ich dann 2 Tage war ich auf die Überwachungsstation und dann bin ich das Treppenhaus, da 3 Stockwerke hoch und runter, gelaufen außenrum. Ich war Superman, 20 Jahre jünger.
Krass.
Und dann die Reha, dann auch die Klinik in Ludwigshafen, der CDR, die haben mich nochmal 10 Jahre jünger gemacht.
Das ist der Wahnsinn, aber das war 2018 gewesen.
2018 und 4 Monate später habe ich 225 Watt auf dem Ergometer gemacht.
Boah.
Das machen, wir sind junge Leute, glaube ich, mache als Aufnahme für Feuerwehr oder so.
Monchi, das war der Grund, warum du jetzt kein Polizist bist, gell?
Ja.
Ja,
okay. Wie geht das Stinkefies?
Also. Ja, wir müssen zwischendrin immer mal wieder was Intellektuelles
einsprechen. Okay, aber hast du dann immer zwischendrin nach vorher schon geschrieben oder wann hast du nur angefangen zu schreiben?
Ja, angefangen eigentlich in den 80er mit der Kurzkrimis, habe dann auch für Studentenzeitungen Spaßhoroskope geschrieben, Schallplattebesprechungen. Also da lief immer irgendwas.
Das lief und immer auch durch.
Immer so durch, mal mehr, mal ein bisschen weniger. Und dann so ab, wir haben die Jahrtausendwende, dann angefangen mit den Kinderbüchern. Jetzt muss
ich schon. Hast du die Kinderbücher gemacht und der erste Palski-Krimi ist 2008 erschienen.
Ja, also der Kommissar Palski, der ist 2006 oder das Licht der Welt erblickt mit Radekrimis in der Rheinpfalz.
Ja.
Und das war der Zeitpunkt, wo ich von immer mehr Lehrer und Bibliothekare und angesprochen worden bin bei der Lesung, ob es da auch mal was für Erwachsene gibt. Und das war so der Zeitraum, wo die Regionalkrimis so langsam am Kommen sind. Jacques Bendorf kannte man schon, aber dann war es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Und dann habe ich dann 2007 dann mit meinem ersten Buch Endopfer, das hieß damals Arbeitstitel Weißer Tod, einen Verlag gesucht und bin da offene Tore eingerannt, weil alle gemeine Verlagen, auch Emons, der Wettbewerber, die haben alle gerade Autoren gesucht aus dem deutschsprachigen Raum.
Ah.
Und da bin ich gerade so in die Lücke reingerutscht, nicht weil die jetzt vielleicht besonders gut waren, sondern weil halt das Gebiet noch nicht besetzt war, die Kurpfalz.
Mhm. Das ist, ja, das stimmt. Also
Glück, das war nur Glück. Also es gibt sicherlich genug viele andere, die besser schreiben als ich.
Na, also.
Die bringe ich alle rum.
Das ist gut. Das ist gut. Also Regionalkrimis ist sowieso so ein Thema. Das hat in den letzten Jahren oder na, wie du sagst, so 2010 oder sowas, ja, extrem zugenommen. Ne? Gibt es da irgendwie so Verbindung, dass man sich untereinander kennt? Zum Beispiel da, wo ich jetzt wohne und die Leute versuche in die Pfalz wieder zu kriegen, also im Odenwald. Da gibt es wahrscheinlich auch einen Kollegen von dir, der Mord im Saukopftunnel zum Beispiel geschrieben hat. Kennst du?
Ja,
kennst
der Manfred Krämer. Ja.
Ah, gut.
Ja, das ist, glaube ich, schon Rente. Ja, ja, ja.
Kennt ihr euch
öfters mal gesehen. Ja, ja.
Das ist interessant. Ja.
Aber da macht das, glaube ich, meines Wissens jetzt nichts mehr. Da hat man so ein Heinz-Erhard-Programm oder Captain Lambertheim ist der.
Ja.
Und da gibt es für die Krimi-Autoren, deutschsprachige Krimi-Autoren, das Syndikat. Das ist ein Verband deutschsprachiger Krimi-Autoren, also auch Österreich und Schweiz. Und da gibt es jedes Jahr so ein Festival, das Kriminale. Die war 2006 in Neustadt an der Weinstraße.
Okay.
Und nächstes Jahr ist es in Schwetzingen.
Okay. Da sitzt man dann zusammen und überlegt, wie haben wir jetzt die Leute noch nicht umgebracht oder was macht man?
Genau, einfach so mal. Kollege treffe.
So Austausch.
Genau. Das kennst du doch.
Das kenne ich doch. Aber das finde ich, ne, sowas kriegt man ja gar nicht mit, dass es sowas gibt. Ne? Das finde ich super interessant. Man kann vielleicht, wenn wir vielleicht zu dem Herrn Palzki mal ein bisschen uns den ein bisschen genauer auch gucken. Du hast so ganze Welt rund um den Schifferstatter-Kommissar entwickelt. Du nennst es auch das Palzki-Versum. Na? Und dazu gehört auch, dass du ganz viel Figuren entwickelt hast, die teilweise ziemlich schrullige Verhaltensweise so an den Tag legen und dass die werden ja auch gepflegt, so ein bisschen Leute wie der Chef vom Palzki, der Kripo-Chef, der KPD oder der Freund vom Palzki, na, der Jacques Bosco oder so oder der Palzki selber, die haben ja einen ganz hohen Wiedererkennungswert und die sind bestimmt auch ganz wichtig für so eine Reihe, aber die Frage ist, basieren die auf tatsächliche, auf reale Personen? Oder hast du dir die nur ausgedacht?
Na, also teilweise schon. Oder was? Also teilweise ist auch ein Mix aus verschiedenen Personen. Also der KPD, der Chef und so. Aha. So ein Arbeitskollege habe ich tatsächlich so ein ähnlicher gehabt, der das nicht gemerkt hat, dass es also fachlich absolute Expertise gehabt hat, aber menschlich halt ein großes Arschloch war.
Also spätestens jetzt Fesers.
Also Herr Müller, ne? Sie wissen Bescheid, ne?
Kein Problem dann. Aber auch beim Palzki wird nachgesagt, dass er viel von mir hat. Vielleicht ist er aufs eingeflossen oder auf die Stefanie, die Vegetarierin. Meine Frau ist auch Vegetarierin. Mhm. Aber das sind auch die Konflikte, wo man dann auch in den Romanen ausbauen kann. Auch mit den Kindern Paul und Melanie. Ich habe jetzt vor kurzem eine Lesung in Mutterstadt gehabt und die wollten nicht der aktuelle Band, sondern ein älterer Band, der 2012 erschienen ist, Pilgerspuren, dann Speyer gespielt hat.
Natürlich,
und da habe ich mir das Buch mal seit 12 Jahren oder 13 Jahren mal wieder zur Brust genommen und da reingeschaut. Das war für mich auch eine Zeitreise zu sehen, wie sich die Personen da entwickelt haben und auch ein Personenglossar, dass die eigentlich seit 2008 nicht oder nicht wesentlich älter geworden sind. Der Paul damals am Anfang noch in der 3. Klasse und jetzt inzwischen ist er in der 4. Klasse, der Grundschule, weil dann brauche ich halt, das ist der Lausbuch. Und da kommen immer mehr Leser und sagen, ach so, na wieder Paul ist mein Sohn auch oder mein Enkel. Oder, und die Melanie, die war damals 12, die ist jetzt maximal 14, da hatten wir so früh und brutal pubertierend. Und da kann man halt herrlich auch mitspielen, so Nebengeschichte, die mit der Hauptstory nichts zu tun haben.
Ja, das, also beim Leser haben wir uns nämlich schon gefragt ein bisschen, dass es erstaunlich ist, ne? Der Palzki ist verheiratet. Der hat 4 Kinder. Der wohnt in Schifferstadt.
Ja, aber wieder nur 4 Kinder hat ein besonderes Bewandtnis.
Ja.
Der ist im ersten Band, Endopfer, war da ja von seiner Frau getrennt, haben sie 2 Kinder gehabt und am Ende vom Endopfer zeigt die Stefanie ihrem Mann dann der Test positiv. Also 2008 natürlich Schwangerschaft, noch Corona,
ja, das gab es damals noch nicht.
Gott sei Dank. Und dann war sie über viele Jahre eigentlich praktisch dauerschwanger. Also 2012 ist so Pilgerspuren erschienen. Das war der Band 7 und am Ende von den Pilgerspuren sitzen die Wehe ein. Und also erst in Band 8 wird dann aufgelöst, was der Nachwuchs, was das wird. Und in den Jahren bin ich wirklich so häufig angesprochen worden von dieser, hey, kann ich mal verrohren, gibt es ein Buch? Da gibt es mehrere, oder? Die haben manchmal gemerkt, dass die Leute, die das Palsgiversum, das Personal bei den Leuten im Kopf anfangen haben zu leben. Die haben sich damit identifiziert. Und obwohl viele von den Leuten, die Frau Ackermann, KPD, eigentlich im Prinzip nur als einmal Personal angelegt war, aber die haben sich irgendwie verselbstständigt.
Das ist das Tolle, das finde ich so schön, ne? Dass du über ganz viele Bände diese Geschichte auch weiterverzählen kannst. Also du musst dann natürlich immer was Neues ausdenken, was denn jetzt gerade passiert. Aber die entwickeln sich ja auch die Charaktere. Und da wird vielleicht mal einer krank, da kommen wir dann wieder Bezug drauf nehmen oder Heirat oder was auch immer. Ne? Das ist ja wirklich ein Universum, wenn man so will. Ne?
Absolut. Und die müssen auch immer dabei sein. Ich habe so einen Jack Bosco, diesen skurrilen Erfinder, jetzt einige Jahre nicht dabei gehabt. Und da kommen dann schon die Kritiker, komm mal, kommt der Jack mal wieder. Und so, da habe ich mit auch nicht gerechnet. Ich habe den einfach mal rausgenommen, weil mir das einfach so viel Personen geworden sind. Wenn man das Buch in die Hand nimmt, kann man wohl im Personenglossar nachblättern. Ja. Wenn man E-Book hat, ist es ein bisschen schwieriger. Aber jetzt im Band, der ja Mitte 2024 erscheinen wird, da ist der Jacques Bosco wieder
dabei. Ist er wieder dabei, kann ich schon versprechen.
Absolut.
Werbung.
Bubble doch. Das Mundart-Festival in Fußgönheim, 13.06. bis 15.06.2025. Kommt zahlreich und babbelt mit uns, natürlich in Mundart.
Werbung Ende.
Kriegst du das eigentlich mit, wenn neue Leute zukommen? Also es gibt ja bestimmt Leute, die kennen das nicht.
Ja? Also die fangen dann, du Mensch...
Die fangen dann bei 12 Uhr.
Ja, das kommt regelmäßig vor. Das ist ja das Spannende, dass jeder Palske ein bestimmtes Thema hat. Das habe ich kürzlich in einer Lesung in Bad Dürkheim gehabt. Da habe ich zwei Pärchen zu mir gekommen. Ein Pärchen hat gesagt, sie kommen in die Nähe von aus Frankfurt. Und sie fahren 6 bis 7 Mal im Jahr in die Pals und fahren die Handlungsorte vom Palski ab. Die haben mehr gewusst als ich selbst. Die waren nur in die Weingüter eingefahren oder dann haben sich das angeguckt dann und kommen so viel auch zum Thema, ob die Leser aus der Kurpfalz kommen. Etwa 2/3 ja, aus dem großen Raum. Mhm. 1/3 aus dem Rest Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ein anderes Pärchen war dabei und die haben dann tatsächlich dann mit dem Band angefangen. Das kommt öfters vor und die fangen einfach von vorne an oder auch mit drin, was sie thematisch interessiert. Ich sage dir bloß immer, bitte nicht zu schnell hintereinander lesen, weil das ist blöd, weil in jedem Buch muss ich ja die Person wieder vorstellen auf eine halbe, dreiviertel Seite. Und wenn man das dritte Buch liest oder wenn der KPD wieder vorgeladen wird, macht er das? Aber das muss ja so sein, weil es gibt ja immer wieder Leser, die damit anfangen.
Siehst, das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Wenn man jetzt vielleicht eine Buchreihe hat von 3, 4 Bücher oder so, dann kann man schon erwarten, dass man vielleicht mit dem ersten anfängt. Ne? Hm. Aber bei 24, ja, bis man dann beim aktuellen Band ist ja, da hast du schon 10 neue geschrieben wahrscheinlich, ne? Da kommst du nie mehr nach.
Ja, ich habe schon eine riesen lange Datei mit Themen, wo ich irgendwann noch dran muss, beziehungsweise meine Erben müssen das ja weiterführen. Dann.
Deine Erben führen das weiter? deswegen hast du 4 Kinder.
Ach so. Ja, das kann schon sein. Und schon ein Enkel, ja.
Also und schon ein Enkel.
Bis 4, Band 4, dann 78 ist es deklariert.
Das finde ich so gut.
Es ist ja so wie heute. Jetzt überlege mal, es kommt einer jetzt in den Podcast rein und kennt das nicht.
Ja, und dann, was ist dann?
Mhm. Ja, dann gebe ich ihm da den Flyer.
Was würdest du denn sagen?
Ja, ich würde fragen, was denn so sein Interesse ist, wo ich überall war in der Kurpfalz. Mhm. Würde das mit dem Flyer durchgehen, bin ich mehr Bierfan, dann der Eichbaumbrauerei oder mehr mit Wein, dann der aktuelle Pfalzweinmarkt oder eher Holiday Park oder mehr Wittelsbacher mit dem Barockschloss. Da findet man dann schon was, irgendwo sagt, ja klar, oder S-Bahn. Du, und dann fang damit an, was dich interessiert.
Mhm. Apropos Holiday Park. 2009 war's. Da hat sich was zugetragen. Und zwar wurdest du ausgerufen als erster deutscher Parkschreiber im Holiday Park Hasloch. Was ist denn ein Parkschreiber?
Das war ein geiler Marketing-Gag vom Holiday Park. Ach. Da habe ich ja zu dem Zeitpunkt, das ist der dritte Band, Erfindergeist am Holiday Park Spiel 2009. Mhm. Und als ich den geschrieben habe, war bloß Endopfer da, bloß ein Band. Und ich habe einfach mal ganz cool den Parkdirektor, der hieß damals auch Schneider, aber nicht verwandt, angeschrieben. Und da kam dann die Antwort, klar, können wir machen, wir treffen uns mal in Neustadt in der Pizzeria. Und da haben wir dann gleich Nägel mit Köpf gemacht, haben gesagt, wann der Band erscheint. Das Einzige, was über, ich konnte alles schreiben, nehme im Holiday Park nur eins, wohl ich dann nicht habe, das Delfinarium, weil das immer so ein bisschen einen schlechten Ruf hat. Verstehe, dann gesagt, ja gut, ja. Lass mal weg. Nehmen wir die Burg als Geheimversteck vom Jacques Bosco. Mhm. Und dann ist dann irgendwie die Marketingabteilung die Idee erfunden worden, der Parkschreiber. Das war dann ab, also im Juni 2009 ist das Buch erschienen. Und ab April war ich mehrere Wochenende mit der ganzen Familie im Holiday Park. Da haben sie unser Reisemobil hingestellt, im zentralen Platz.
Ist nicht wahr.
Und da habe ich dann im Vorzelt so getan, als würde ich noch an dem Roman schreiben, der natürlich aber schon fertig war zu dem Zeitpunkt. Und immer Werbung gemacht für den Findergeist, der bald erscheint, im Holiday Park dann.
Hast du also Schreibmaschine gehabt, wahrscheinlich
Mechanik? Altes Notebook. Glaube ich, da gehabt, aber nur halt, war halt alles fake. Und das war auch ein Erlebnis für mich, wo man gesagt hat, machen jetzt eine Buchpremiere. Und ein Verlag, der bringt die Plakate und dann ist der Verlag gekommen mit Plakate in DIN A3. Nee, was soll man damit? Es sieht keiner DIN A0 oder größer.
Ja. Und die Kinder und die Frau hatten Spaß.
Ja, die Kinder, die sind die ganze Zeit rumgekommen. Das war unglaublich für die Kids.
Also, das... Ich meine, man kennt es so als Stadtschreiber, ne? Ja. Dass der dann irgendwo im Glockenturm hocken muss oder so und schreibt das ein Gedichtelscher oder so, ganzes Jahr lang oder so.
Ja, gut, das war dann nur so, so nicht tatsächlich so, das war für die Pressetermine oder so ist das dann.
Das ist so witzig. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, liebe Zeit. Das wäre aber nicht schlecht. Monchi, wo würdest du gerne mal besonders Musik machen, so ein Jahr lang?
Im Holiday Park.
Ah, im Holiday Park.
Ja, warum nicht? Doch an,
ja, das ist hier mit deiner Bewerbung, ne?
Genau, ist meine Bewerbung. Vielleicht hört er ja zu.
Der erste deutsche Parkmusikant bist du dann.
Na, ich glaube, das gab es schon. Musik im Holiday Park.
Ja, aber nicht, dass du da komponiere durch dann. Im Delfinarium. Ah, ne.
Ja, das gibt es ja nicht mehr. Das gibt es auch in holländische Betreiber. Du bist dann schon im Biene-Maja-Land oder was das
war. Oh, im Biene-Monchi-Land.
Maja, wo bist du?
Finde ich nicht schlecht. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück, weil wir es über die Personen gehabt haben und die Besonderheit von deiner Person. Kannst du mal, vielleicht können wir das als Service auch anbieten, jemand, der das noch nicht gelesen hat, mal eine kleine Beschreibung machen. Was ist denn der Palski so für ein Typ? Was ist denn das für einer?
Ja, die Palski ist eigentlich jemand, der immer jedem recht machen will, auch seiner Frau und so Sache, aber trotzdem mal ganz unbedarft von einem Fettnäpfchen ins andere tritt und manchmal halt auch seinem Chef ins Auswischen will, weil er von ihm ja beleidigt wird und aber so irgendwie ein bisschen, trotzdem schon die gewisse kriminelle Energie, ne, die Energie hat, der Gauner auf die Spur zu kommen, zu kombinieren und auf seine Kollegen zuzugreifen. Also, das ist schon ein guter Kerl. Aber mir sagt immer, es ist dumm gelaufen und bei dem passiert es halt jede Seite zweimal.
Also ist es ein schlauer Kerl, der oft einfach Pech hat.
Ja, genau, so kann man es auch, ja.
Ah, ja. Ja, ich meine, das hast du ja vorhin auch gesagt, es könnte sein, dass es so eine gewisse Ähnlichkeit oder dass man dir das auch nachsagt, so, ne? Dass du Ähnlichkeit hast mit dem Palski. Hast du das für dich auch so angelegt, ganz am Anfang einmal?
Nee, eigentlich nicht. Das eigentlich hat sich dann entwickelt dann. Das ist eher, wo ich dann Anspruch werfe, der Palski eher dann mit einem Faible für Fast Food, weil der Palski immer die Currysau fährt nach Speyer.
Ja.
Das war dann natürlich so.
Ja. Diese das kam nicht von ungefähr. Also du gehst da gerne zur Currysau.
Absolut, ja. Im Moment ist er ja leider zu. Ja. Vielleicht macht er bald wieder auf.
Ah, da fällt mir gerade was ein. Pass auf, und zwar, das darf ich nicht vergessen, hat meine liebe Mama gesagt, ach, du triffst den Harald Schneider. Ja, sie hätte mal eine Frage dazu. Und das passt jetzt gerade ganz gut. Deswegen würde ich dir gerade mal kurz vorspielen. Okay? Alles gut.
Lieber Harald Schneider, hier spricht die Mama vom Christoph. Und ich hätte mal eine Frage. Ich würde gerne mal wissen, wo der Rainer Palski hingeht, wann er daheim mal wieder Tofu essen soll. Hat die Currysau nicht zu? Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Ja, vielen Dank, liebe Mama, für diese Frage. Currysau hat zu, der kriegt daheim nichts Gescheites zu essen. Wo geht er hier?
Ja, liebe Mama vom Christoph, da gibt's natürlich eine Alternative. Und auch da gibt's eine kleine Geschichte dazu. Des Öfteren, auch im aktuellen nächsten Band, wird er in die Pizzeria, ich weiß nicht, mit dem Namen Caravella.
Ah.
Und das Caravella behauptet von sich, dass es dessen Chivas bereits seit 1981 oder 82 gibt. Das steht halt immer auf den Werbezettel drauf. Doch ich weiß, dass es Caravella schon im Juni 1980 gab. Nämlich zum 18. Geburtstag bin ich da zufällig vorbeigekommen und da haben wir da unsere Pizza geholt. Also die sind älter als es vorgeben.
Aha. Ah, und das kann schon, also das würde Palski wird sagen, ah ja, da gehe ich hier.
Gehen wir mit der Carisau dann, ja.
Carisau oder Caravella?
Caravella natürlich, ja. Aber so ist er sehr flexibel, wenn er auf Einsatz ist in anderen Dörfern. So. Das habe ich auch schon manche Szene gehabt, dass er andere Leute gucken sich zuerst, wo die Kirche ist und er guckt halt, wo die nächste Imbissbude ist.
Ah.
Ja.
Was ich mich gefragt habe, ist aber auch jetzt zu den ganzen Figuren, die bei dir noch vorkommen. Du lässt auch echt Rolle zu, ne, in den Büchern. Also da kommen dann auf einmal Leute, die man tatsächlich aus dem Leben, wenn man Pelzer ist, auch so kennt. War das von Anfang an eine Art Idee, das zu machen?
Ab Band 2 sind das erste Mal Realrolle aufgetaucht, wo ich dann Bekannte von mir, ein Klassenkameraden ehemaliger, dem der Kletterwald in Speyer gehört, den Klaus mit drin. Und dann hatte ich das dann ab Band 3 im Holiday Park, dann hatte ich das irgendwie verselbstständigt. Dann oft mit Realnamen oder auch mit Pseudonym, wie im Band Pilgerspuren. Das ist also ein Dr. Jung und Dr. Alt geworden, aber man hat sofort in der Danksagung haben wir das ja dann aufgeklärt. Und dann irgendwann ist mir die Idee gekommen, dann auch reine Leser anzubieten. Also über den Newsletter kann man sich dann bewerben. Da stehen inzwischen über 100 Leute drauf. Und wenn ich mal wieder eine Person brauche, dann ziehe ich da per Zufall jemand raus. Und die Personen dürfen dann mitspielen.
Also das will ich nochmal unterstreichen, weil das finde ich jetzt total tolle Idee. Na, wenn man sich bei dir auf der Website beim Newsletter anmeldet, dann hat man eine Chance, tatsächlich in einem Palski-Krimi mal aufzutauchen.
Genau, man antwortet, ja, ich will und dann ist auf der Liste drauf. Völlig unverbindlich.
Das ist Marketing.
Das ist genial.
Übrigens, ich soll da liebe Grüße vom Etzel von der anonymen Gitarristin sagen.
Der Etzel, die spielen ja auch schon mit der anonymen Gitarristin im Hambacher Frühling.
Mhm. Ja.
Hat er ja auch seine erste Rolle, wie sie da auf einer Hochzeitsfeier aufbauen. Das hat auch unheimlich Spaß gemacht. Er hat sogar seine Dialogrolle teilweise selbst geschrieben oder verbessert.
Das kann ich mir vorstellen, ja. dass er da Spaß hat an sowas, ja.
Und da gibt es auch andere Geschichten zum Hambacher Frühling dazu, eine Vorgeschichte. Und zwar in dem Palski-Versum ist ein sogenannter Doktor Metzger dabei. Ich sage immer Notarzt und ganz skurril, dass er Kasselzulassung zurückgegeben hat. Und
Metzger ist der richtige Name, ja, glaube ich,
für den Gegend Typ. Ja, und seine Kunde, wie er die Patienten nennt, dann Notoperierer.
Ob sie wollen oder nicht.
Ob sie wollen oder nicht. Und eigentlich Überlebende anscheinend. Es gibt auch so OP-Punkte zum Sammeln, für Sammelalbum.
Wie geil.
Und irgendwann habe ich mal eine Mail gekriegt von dem Günter Wallmann aus Speyer. Der Doktor Metzger, der gefällt mir so in den Palski-Romanen. Er ist Oberarzt im Speyerer Krankenhaus, als Unfallchirurg tätig. Natürlich habe ich mich mit dem Günther ganz gut angefreundet. Und ab dem Hambacher Frühling ist er mit dem Palski, mit dem Dr. Metzger unterwegs. Und lässt sich, weil er ist, was Tatsache ist, Realität. Also der Günther Wallmann hat keine Promotion, keinen Doktortitel, ist aber trotzdem Oberarzt. Das ist ja kein Problem.
Ja.
Und in dem Roman tun wir so, als hätte sich der Dr. Metzger auf der Kaiman-Insel den Professorentitel geklaut und schreibt dem Günther die Promotion und er hilft dafür mit irgendwelchen medizinischen, fragwürdigen Dienstleistungen.
Sau gute Idee.
Wie guckt man auf so Ideen?
Ja, das frage ich mich auch.
Ja, das ist mein Burn-In. Ich habe jeden Tag Ideen für 100 Bücher, wenn ich nur die Zeit hätte zum Schreiben.
Ach, das ist gerade klasse. Das ist klasse.
Ja, Mensch, was es da gibt, heute, wo ich da im Regen daherfahre, das ist so, da brennt es wieder in mir.
Da brennt es.
Fahrrad.
Monchi, apropos brenne.
Ja, brenne.
Ich trinke. Trink mal was.
Ja, Prost.
Ja, Prost.
Dein Glas ist ja noch voll.
Ja. Ja, ich pappe halt so viel.
Monchi, wutsch du bitte gerade mal den Leopold gerade rauslassen. Ich glaube,
der war noch gar nicht draußen.
Nee, der war noch nicht draußen.
Warte mal.
Lass ihn gerade mal kurz
raus. Kommt aber der Pragermann.
Oh, jetzt. Oh, eieiei. Jetzt wird's wild hier. Jetzt wird's wild.
Kennst du die Frau Ackermann?
Ich? Ob ich persönlich jetzt?
Ja.
Ich kenne ein paar Frau Ackermänner, aber auf wen spielst du jetzt an?
Das dort ist die Frau Ackermann.
Das ist die Frau Ackermann.
Diese Ende, ja.
Ja.
Das ist ein Palskis Nachbarin.
Ja.
Die Frau, die schneller spricht als ihr Schatten. Ja.
Die Ackermänner spielen schon immer große Rollen, ne? Ja. So, die Nachbarn. Da haben wir einige Lieder über die Nachbarn. Ich glaube, das ist ein gern gesehenes Thema. So. Sowohl Musik als auch in der Lyrik. Ja. Vielleicht, Hämmer, aber was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, zu, bei dem Thema Echtrolle und Leute, die auftauchen, in unserem kleinen Zelt waren schon ein paar Leute zu Gast und wir haben ernst gemerkt über die Zeit, das ist ein Netzwerk, was sich mit Pfälzer Kultur beschäftigt. Und ne, du hast jetzt gerade gesagt...
Die Menschen sind immer die gleiche.
Nee, das wollte ich nicht sagen.
Das ist so viel.
Das wollte ich nicht sagen, weil es gibt viel. Ne? Es gibt schon viel, die, die da was machen. Aber man wundert sich manchmal, auf welche Wege die zusammenfinden. Wie du jetzt gesagt hast, der Etzel, ne? Oder generell die anonyme Gitarriste. Da haben wir aber jemand, der auch schon bei uns hier zu Gast war, das ist der Michael Landgraf. Der spielt wohl auch beim Herr Palzki eine wichtige Rolle. Wie ist es dort dazu gekommen und was macht er da?
Schon in mehrere Bände eigentlich, Michael Landgraf. Den habe ich schon als Schriftstellerkollege schon seit Jahres immer so los einmal kennengelernt.
Und also du, nette Palzki, ne?
Ja,
ja. Na, das muss man jetzt so langsam machen.
Ja, der Palzki ist es inzwischen, aber früher, also hat, ich war der Initiator.
Ja, sehr gut.
Und da hat es dann gut reingepasst mit Michael Landgraf, das ist ja auch jemand, wo 50 Stunden am Tag irgendwas macht,
unglaublich,
ja. Und aber dann in dem Band, wie heißt der Bibelcode, der Neustadt spielt vor 3 Jahren.
Wo sonst?
Manchmal schon überlegen.
Wo sonst?
Und da spielt in der Stiftskirche und bei ihm im Bibelmuseum und da haben wir mal das Thema jetzt Bibel von der von der evangelischen Seite mal gemacht. Dann Pilgerspuren, das war ja früher die im Dom und bischöfliche Ordinariat. Und jetzt haben wir da mal ein bisschen die Kuh fliegen lassen.
Die andere Seite.
Ja, die andere Seite. Jetzt hat er dann im aktuellen Band Pfalz Weinmatt hat er auch wieder eine Rolle. Da geht es um die Weinbruderschaft der Pfalz.
Ja.
Da lassen wir ja mal locker das Saalblau in die Luft fliegen.
Oh, das war vor unserer Zeit. Wir sind nämlich auch Weinbrüder.
Gut, dass wir so nicht dabei
waren. Da waren wir nicht dabei.
Ja. Also 1980 ist er abgebrannt und jetzt tun wir halt wieder.
Jetzt halt wird es Zeit.
Ja, ausgerechnet bei der Pfalzweinprobe noch. Dann geht es in die Luft. Also habt ihr Glück, dass ihr im richtigen Jahr dabei wart.
Gott sei Dank, ey,
und Glück gehabt.
Ja. Und im nächsten Jahr hat er wieder eine kleine Rolle dann. Ich weiß nicht, ob er schon ein bisschen ein Teaser machen soll.
Das musst du wissen.
Das musst du. Das, ja? Also, wir sind uns ganz arg bewusst darüber. In viele Podcasts heißt es immer, ja, da darf ich jetzt aber nicht drüber retten oder was? So, dass man da schon ein bisschen Spannung aufbaut oder so. Aber
jetzt bin ich aber auch gespannt.
Du bist jetzt auch ganz schön gespannt wahrscheinlich.
Warum soll ich nicht drüber babbeln, also wirklich der Leid einfach wichtige Informationen vorenthalten. Band 25 und die andere, gut, ab Band 26 lassen wir mal nochmal im Koffer drin. Aber dieses Jahr kommt das Datum kann man schon verraten, zwischen 13. und 15. Juni, der 25. Band raus mit dem Arbeitstitel, wahrscheinlich auch der richtige Name, Tod gebabbelt. Und das ist Thema Mundart, ganz, ganz wichtig, weil da eigentlich Mundartsprecher sind, also nicht alle, nur ein paar, weil, wie gesagt, eine Kurpfalz, es wird auch außerhalb von der Kurpfalz die Palzki-Reihe gelesen und da werden Leute umgebracht. Und zwar von den verschiedenen Mundartwettbewerben, dann statt der Höhe.
Ach, du liebe
Zeit. Oder vom Bockenheimer Wettbewerb.
Aber nicht von der Jury, oder?
Ja, auch von der Jury. Nee. Leute. Also auch bekannte Leute werden umgebracht dann. Also,
Gott sei Dank gucke ich nicht in der Jury.
Ja, da werden, eigentlich, wenn man so recht überlegt, werden nur Realpersonen umgebracht.
Echt?
Ja. Und am Schluss im Showdown ist dann beim zweiten Bubble Doch Festival, das darf man verraten schon,
das
oder?
Das darf man verraten.
Das ist ja schon im Juni, da findet der Showdown statt und das kann ich euch auch noch verraten. Der Mörder ist auch Realperson.
Wirklich?
Einer, der echt da dabei ist, der zu der Prominenz gehört, im Prinzip jetzt, sei es als Literat oder Sänger oder Comedian.
Vorsicht, jetzt muss ich aber aufpassen.
Ja, aber ich verrate nicht
wer. Wir verraten es nicht.
Gut, ach Gott sei Dank. Ja. Ich kann mir schon den Shitstorm vorstellen.
Ja, da geht's runter, da fliegt die Bühne euch um die Ohren.
Wirklich? Also, das ist natürlich jetzt ein riesiges Ding. Ich wusste jetzt tatsächlich nicht, wie viel du davon erzählen willst, aber das ist natürlich eins von der größten Dinger für uns, auch eine riesengroße Ehre, dass tatsächlich der große Kommissar Palzki mal Fußgönnheimer Bode erstmal betreten wird wahrscheinlich. Ne?
Absolut, ja. Und der Verlag hat auch gekündigt, die werden das Buch rechtzeitig zu dem Festival lieferbar sein und wenn wir das da verkaufen wollen, irgendwie an den Merchandising-Stand, wird es wahrscheinlich, dass es da ist, direkt von der Druckerei geliefert.
Ach Gott, wie geil.
Und da müssen wir noch drüber sprechen mit Plakate wie Dieter Null und Größe.
Ach, das rein.
Die lassen mal gerade, wir lassen gerade ein Palett liefern oder zwei. Oder ein LKW voll. Das ist
im Holiday Park Argument, wie sie gesagt haben, ach, der Gemeiner Verlag, wenn du die Buchvorstellung ist, beim Buchhandel ist man schon froh, wenn man so 5 Bücher auf die Theke legen kann. Das kostet normal schon Geld bei Thalia und so.
Ach so.
Und dann, ach Gott, wie viele Bücher soll man? 20, 30? Und dann hat er gesagt, 3-4 Euro Palette müssen im Eingang.
Und wie war es zum Schluss?
Ja, das war nicht ganz so viel. Das sind auch Gebuchleser, die da in den Holiday Park kommen. Ja. Das haben wir gemerkt, das hat nicht so ganz gepasst. Die nehmen zwar diese Postkarte, wo das Cover drauf ist, alles mit und vielleicht sind einige dann später das Buch gekauft, aber im Holiday Park, da die haben wir zweimal das Vorzelt abgerahmt, weil sie irgendwie zur nächsten Attraktion laufen wollen und haben das überhaupt nicht gesehen, dass da irgendwann einer sitzt.
Ja,
die wollen natürlich. Also möglichst viel mitnehmen für ihr Eintrittsgeld.
Natürlich.
Das heißt, die Hörer, die jetzt hören,
die wissen,
die kommen vorbei.
Die kommen vorbei. Sie kniet sogar noch. Vielleicht sind einige Realpersonen, die da umgebracht werden im Buch, die sind da auch vor Ort und vielleicht kann man da einfach nur von alle signieren. Also das ist also so wertvoll, ist noch kein Pals bis jetzt.
Oh, ist das geil. Also hoffentlich sind die dann auch noch am Leben. Ne? Also schon kennen sie ja nicht signieren, ja klar, ich verstehe schon.
Ja, die Bühne, die lassen wir ja am letzten Tag explodieren.
Gut. Also das ist eine große Sache, ne? Das ist eine richtig große Sache. Wir freuen uns so ganz arg drauf, was das beim Bubble Dog Festival, was das werden wird. Für die, die das noch nicht wissen, das ist ein Festival, das sich grundsätzlich um Pelzer Mundart oder generell um Mundart dreht. Man darf auch gespannt sein, was da in diesem Jahr, im nächsten Jahr natürlich, Entschuldigung, 2025, alles geboten sein wird, weil wir uns schon dieses Jahr die Leute, nicht nur uns, sondern auch die Leute versprochen haben, dass da andere Dialekte vielleicht eine Rolle spielen werden. Sodass das sich generell um das Thema Mundart drehen wird. Und da darf natürlich der Rainer Palski nicht fehlen. Absolut. Beziehungsweise der Harald Schneider natürlich nicht. Nicht fehlen.
Bin ich gespannt.
Aber nur, wenn die Fragermann Adelbein.
Da gehen wir aber ganz schwer davon aus. Ne? Was uns noch aufgefallen ist, bei dem Thema Bücher. Wir sind jetzt natürlich in einem Medium, was auch grundsätzlich mit Bubble zu tun hat und mit Hörer zu tun hat. Und du hast bislang nur eins von deiner ganzen Palski-Bände hast du als Hörbuch einlesen lassen. Der Monche meldet sich, ja?
Warum? Darum?
Das ist eine scheiß Verlagsentscheidung, kann ich nichts machen. Der Verlag entscheidet es. Und der andere schon fragt, ah ja, sprecht das selber ein, aber das ist natürlich nichts, also mit meinem Schieferstadter Dialekt, Straßendialekt, das kann Auswärtige, verstehe das nicht. Also da braucht man schon jemanden dann. Das Tote Bete, das Hörbuch, das hat der Johannes Stecke, ist er, glaube ich, eingesprochen. Und das ist halt ein Profi-Leser.
Absolut, das ist wirklich ein Profi. Aber ich sag da mal, in einer Sache ist er kein Profi, ne? Wenn es darum geht, deine 4-5 Stelle, wo er dann Dialekt gelesen hat. Mein lieber Herr Gesangsverein, ne?
Ja.
Da hätten sie dich lieber ans Mikrofon lassen sollen, weil ich glaube, da hätte Schieferstadter Dialekt richtig abräumen können.
Ja, du da war keiner gefragt.
Natürlich nicht. Aber genau, das ist uns aufgefallen. Es ist super professionell gelesen, es macht da Spaß zu hören.
Ja.
Und wenn das wäre jetzt noch der Kick gewesen, wenn du da selber noch mitgelesen hättest, ne? Oder halt ein Mundartsprecher noch mitsprechen würde.
Also inzwischen durfte ich schon mal probieren in der Corona-Zeit im Kongress vor dem Frankenthal.
Ja, hast schon mal vorgelesen sozusagen.
Auf der Bühne, und zwar die haben in der Zeit ja nichts anbieten dürfen und da haben die neue Technik gekauft, Kameras für so Comedians auftritt und so und um Podcast oder Videoaufnahmen nicht zu stellen. Und da haben die mich als Tester ausgesucht dann.
Und wie war's?
Das war sagenhaft. Die haben da üben können mit der Kamera, mit der Technik, so, weil wenn du sowas aufbaust, man sieht ja mit einer Kabel. So,
wie war's für dich?
Unglaublich. Und für mich war es einfach genial. Also so dann am Anfang noch durchs Rumgestotter und ach Gott, wo ist jetzt die Kamera ist an und wie bewege ich mich? Man sieht ja nichts, man sieht ja nur die Kameras und keine Zuschauer, wo klatschen und wie die reagieren. Und das war schon am Anfang schon ein bisschen unheimlich. Ich habe so ein paar Folgen gebraucht, bis man da so eine gewisse Lockerheit hat, dann, dass man da mit umgehen kann. Aber es war sehr, sehr viel gelernt dabei.
Eine schöne Erfahrung.
Ja, absolut.
Ja. Aber ja, wir waren auch ein paar Mal in der Situation zu Corona, ne, dass man nur für Kamera oder so Musik gemacht haben. Das ist, also im Vergleich hat uns das ganz schön viel Kraft gekostet, muss man sagen. Ne?
Ja klar, aber man wächst damit neu und ich denke, wenn man Sachen neu probiert, warum nicht?
Ja, klar, absolut. Also neues probieren muss man dabei bleiben, dass man einfach fit bleibt.
Denke ich auch.
Ja.
Und ich probiere halt gern was Neues aus und so Live-Auftritte mache ich auch gerne, so die Lesungen, die mache ich auch, Wasserglaslesungen, wo man die ganze Zeit auf die Halbglatze starrt und dann halt auch im Stehe und bewege, dann kommt die Frau Ackermann und rumhampeln, solange es halt noch geht.
Cool.
Also die nächsten 50 Jahre noch.
Du versuchst es lebendig zu machen.
Ja.
Dazu gehört auch Edding, was uns besonders ins Auge gefallen ist. Und zwar hast du zusammen mit dem Piet Vogel die Arbeitsgemeinschaft Klang und Mord gegründet. Das ist eine musikalische Begleitung, ne, zu der Palski-Krimi-Show konzipiert gewesen. Aber das machst du jetzt im Moment nicht mehr. Oder vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Ja, was habt ihr da gemacht?
Also ein paar Kaschen. Also der Piet, das ist so ein Typ, sagen wir mal, Typ Alt-Hippie. Aha. Und da abgedreht. Und es war unheimlich Spaß gemacht, die Programme mit ihm zu entwickeln. Ich bin damals noch ein bisschen seriöser aufgetreten bei der Lesung, hab da vorgelesen, also ein Hemd und Stoffhose, wie schon zwei, drei Jahre. Und der Piet dann halt so als Alt-Hippie und hat dann alle möglichen Instrumente, Geräusche gemacht. Es war unglaublich, was er da gezaubert hat. Oder Dr. Metzger dann hat er wieder der Verrückte gespielt. Das war echt eine tolle Show, die wir gemacht haben. Ja. Aber da ist dann leider erkrankt. Also da macht dann keine Bühne mehr. Und jetzt, das finde ich so, wenn er wieder Piet Vogel oder was würde ich so gerne so ein Programm anbieten. Aber so irgendwie, was andere Autoren machen, dann lese, dann kommt einer, wo ein bisschen Gitarre spielt, wieder was lese. Das ist mir einfach zu einfach, zu monoton. Das muss dann schon eine Show sein.
Mehr Action.
Mehr Action, ja, ja.
Ja. Und war das dann ein Geräuschemacher sozusagen?
Ja, Geräuschemacher, ja. Das, alles, das,
also
das
der war, hat das untermalt einfach,
ja, was untermalt du oder ja, genau, ja. Und auch eigene, dann noch eigene Dialogrolle genommen, dann noch den Dr. Metzger gesprochen und so Sachen. Das war alles so scharf dann, oder? Wenn man dann gegenseitig auf die Schippe genommen haben da und Ball verprügelt haben auf der Bühne.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja Kind von Hörspielen. Also ich bin mit Hörspielen aufgewachsen.
Ja. Drei Fragezeichen.
Ach, ich liebe Hörspiele und ich höre jetzt noch Hörspiele. Ja. Gelegentlich. Wäre das nicht was für den Kommissar Balski?
Wenn das irgendjemand machen, kann ich sofort dabei. Aber das ist halt alles geil. Dann, was man da wie an Technik und Leute braucht, ist halt natürlich sehr.
Aber das könnte ich mir so richtig gut vorstellen, ne, dass man das einfach auf eine andere Ebene noch hebt. Ja. Das muss natürlich jetzt nicht unbedingt.
Das Ganze auf Kassette.
Das habe ich nicht mit anderer Ebene gemeint. Also. Okay. Nee, aber das muss ja dann, vielleicht müsst ihr ja gar nicht so einen Umfang haben von einem typischen Palski-Roman. Wo sind wir da bei 350, 500 Seiten irgendwo so? Ne?
Ja, oder 400.000 Zeichen.
Oder 400.000 Zeichen. Es könnte auch was kürzer sein, aber ich glaube, das würden die Leute richtig schön finden. Ne? Hier, ihr könnt es auch mal bei uns in die Kommentare schreiben, ne? Ob ihr das nicht eine gute Idee findet. Dass der Palski mal als Hörspiel aufersteht.
Ja, können wir machen. Es gibt auch eine CD, Bierleiche heißt die. Und zwar, als ich bei der Eichbaumbrauerei den Räuberbier geschrieben habe. Ja, und da habe ich dann für die noch CD gemacht, so 80.000 Zeichen. Bierleiche heißt es, also ganz skurril, wo der Eichbaumbrauerei spielt. Und das haben die in einer 30.000er Auflage die CD in der Bierkirche kuschelos beigelegt.
Ach, wie geil.
Ja, cool. Das so als Hörspiel, das wäre natürlich.
Das ist eine tolle Idee.
Kann ich euch mal geben bei Gelegenheit.
Ja, gerne.
Ich hätte dran gedacht.
Sehr gerne.
Gemacht, oder? Sehr gerne. Da dann so in eine halbe Stunde oder eine gute halbe Stunde dann so ein richtiger abgeschlossener Palski, skurrile Krimi.
Sehr, sehr gut. Ihr Leute, ihr Kinder, ich sag jetzt nur mal ganz kurz, wir können nicht aufhören, ne? Bevor wir nicht wirklich noch ein wichtiges Thema angesprochen haben, aber wir sind schon hart an der Grenze. Deswegen würde ich dich das gerne noch bitten, dass du was zu The Palski Kids mal erzählst. Weil damit geht ja nicht nur Kinder- und Jugendbuchreihe einher, sondern auch ein ganzes Konzept, was du dir da überlegt hast. Mhm.
Also mit The Palski Kids, das ist ja die Nachfolgereihe von The Meisterschnüffler, ist Palski Kids, Paul und Melanie, das sind die Kinder vom Kommissar Paul, die sie am Vater nacheifern und auch Gauner fassen wollen. Das funktioniert genau wie die Meisterschnüffler, also so interaktiv kann man mehrere Billionen Varianten lesen. Das sind die ersten und außerdem müssen die dann beim Lesen aufpassen. Es gibt dann an mancher Stelle Mutpunkte und Tapferkeitspunkte oder wenn man sich blöd darstellt, Angstpunkte. Mhm. Oder muss man dann nach jedem Kapitel, sind vier Kapitel jeweils, dann eine gewisse Mindestpunktzahl erreichen, um weiterzulesen. Mhm. Und wenn man dann das ganze Buch hat, dann kriegt man zur Belohnung noch so einen Schülerstreich. Und das ist meine Motivation bei Lesungen. Ich mache ja auch Großlesungen mit ganzen Turnhallen, Aulen mit 300, 400 Schülern.
Krass, okay.
Und das funktioniert, wo man sagt, ach gut, Kinder lesen zweite bis sechste Klasse ist ja die Zielgruppe, ruhig sei, zuhöre. Und das ist bei mir eher das Gegenteil. Die müssen mitstimmen, abstimmen, so ein Teamwork, mit mal, was er Punkte, wo könnte die Punkte kriegen, dass er am Schluss den Schülerstreich kriegen. Und vorher sage ich denen dann einen Satz und damit habe ich gewonnen. Wenn ihr die Mindestpunktzahl erreicht, dann bekommt ihr zum Schluss den Schülerstreich, wie man einen Lehrer zur Verzweiflung bringt. Und ab der Sekunde habe ich gewonnen, hängen sie meine Lippe. Und dann machen die, da kämpfen die da eine Zeitstunde mit, von der zweiten bis zur sechsten Klasse.
Ja.
Und das ist sagenhaft dann. Und außerdem die Frage, was die Kinder stellen, das ist sowas klasse, das traut sich kein Erwachsener. Oh, deine Palzkicks sind was geil, aber warum hast du so behaarte Arme?
Dürfen deine Kinder danach Probe lesen vorher?
Haben sie gemacht teilweise, ja. Also ich habe auch Leseverweigerer bei den Kindern, aber die anderen haben zum Teil.
Bei deinen Kindern?
Ja, bei meinen.
Ah, okay. So was gibt's?
Leseverweigerer. Nicht einmal Asterix, nur Lucky Luke. Unglaublich, das ist.
Den gibt's jetzt auf pelzig, habe ich gesagt.
Ja, okay, schon länger gab es schon andere Variante.
Aber das ist eine Idee gewesen grundsätzlich, mit dem du auch eben an die Schule gehst, um Kinder auch zum Lesen zu bekommen.
Ja.
Und nicht nur zum Lesen jetzt in einem Buch, ne, weil man merkt halt, oh, das geht immer mehr verloren, sondern du kombinierst das dann auch mit Internetinhalten.
Sowas, absolut. Ne? Und das hätte ich jetzt nach Corona eigentlich noch viel mehr lieber aufgebaut, aber die Nachfrage von Schule ist eher als schlecht zu bezeichnen, weil man hat auch motivierte Lehrer, die einem da auch buchen und das machen wollen dann. Und in der Corona-Zeit habe ich sogar eine eigene Homepage gemacht, palzki-kids.de.
Ja.
Und da habe ich die ganze alte Bände von Palzki Kids 1 und 2, die sind noch im Rheinpfalz Verlag erschienen, die sind aus der Buchpreisbindung rausgeflogen von Meisterschnüffler, Schülerstreicher online gestellt. Absolut umsonst kann man die da lesen und teilweise habe ich sie sogar als MP4 aufgenommen und kann man die da, MP3 natürlich zum Hören. Und ohne Werbung, ohne Schnickschnack, ohne Anmeldung und das ist so ein bisschen die Sache, die mir am Herzen liegen nach wie vor.
Das finde ich eine ganz großartige Sache und du sagst, da kommt eher wenig Nachfrage jetzt so, was total schade ist, ne? Aber kommt da vielleicht auch die Skepsis vom Herrn Palzki her? Also es ist mir wirklich aufgefallen, dass er mehr als einmal sagt, Lehrer sind wirklich schrecklich. Der hat was mit Lehrer.
Ja, Lehrer, Ärzte und Politiker und so, da zieht er das hin. Aber man sieht ja, dass das eigentlich ironisch oder sarkastisch gemeint ist, dass es keine Realität ist und dass es auch nicht meine Meinung ist. Dann.
Das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen. Ja. Kommt es aus dir raus? Aus eigener Erfahrung?
Eigentlich nicht. Konnte ich da auch mit dem alles in Ordnung. Dann, das habe ich als Schüler vielleicht ein bisschen anders gesehen. Dann, als ich da in der letzten Klasse, also im Kalender habe, noch 30 Tage Lehrer X, noch 20 Tage Lehrer X. Aber wenn ich ihn heute sehe, der ist schon relativ alt, dann ist das hat sich ein bisschen relativiert im Laufe der Zeit.
Vielleicht kann man abschließend jetzt nur sagen, das ist ja eine Zunft, der du angehörst als Schriftsteller, vielleicht aber spezieller jetzt noch als Krimi-Autor, wo vielleicht manche Leute sagen, der schreibt halt da so ein paar Krimis irgendwie so hier. Das ist aber richtig die Arbeit. Du sagst schon, ne, das ist, die Kreativität muss auch irgendwo hier, aber man muss auch sich wirklich dran setzen, machen und das ernsthaft auch betreibe. Und 2023 bist du auch ins PEN-Zentrum Deutschland berufen worden, was ja ein Schriftstellerverband ist.
Richtiges Hochliteratur. Also
das ist richtig Hochliteratur. Also,
das hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, aber das kann ich mir vorstellen, dass das auch eine gewisse Ehre ist, oder?
Absolut, dann ja. Ich habe ab 2019, seitdem bin ich ja hauptberuflich Schriftsteller. Und das jetzt hat mich auch sehr überrascht und freut mich natürlich auch dann. Wobei natürlich man sagen muss, dass die Palzki-Romane sicherlich keine Hochliteratur sind, sondern das ist Unterhaltungs Literatur, um Spaß zu haben, um das Leben genießen zu können, wo man auch mal ein Kapitel auf dem Klo lesen kann oder abends und auch so ein bisschen leichtfertig, auch für jüngere Augen geeignet, auch der 13-Jährige kann das lesen, kann eine blutrünstige sehen. Wenn man was Blutrünstiges lesen will, gibt es andere Autoren.
Ja.
Und das ist einfach so ein bisschen die Leichtigkeit des Lebens und mir macht das unheimlich viel Spaß jetzt, wo ich keinen Hauptberuf mehr habe, keinen Berufsverkehr mehr habe. Recherchiere vor Ort, das sind ja alles authentische Handlungsorte, wo ich überall bin, wo ich hinter die Kulissen schauen darf, wo sonst niemand hinkommt. Dann das Schreiben macht unheimlich Spaß und die Lesungen, die Veranstaltungen vor Ort dann, oder wenn da mal irgendwelche Jungs da kommen, in eine Zelt reinbitten, um da einfach mal so einen Podcast aufzunehmen. Das ist so das bisschen die Würze des Lebens und ich lebe unheimlich gern und mache immer wirst du was Neues gut. Und finde es echt
stark. Das heißt,
stark.
Die nächste 5, 6, 7, 10 Jahre, 15 Jahre?
Ja, also mein Arzt hat gesagt, ich muss im Herz alle 30 Jahre mal überprüfen lassen, ja, und dann ist alles in Grün. Also, wenn man gesund tut, hat Wetter, dann gucken wir weiter.
Also ich glaube, wahrscheinlich können wir auch keine bessere Schlussworte finden, weil was, wenn wir eins brauchen in der heutigen Zeit, dann ist das auch eine gewisse Leichtigkeit. Wir sind so viel der ganze Tag damit beschäftigt, uns über so schwere Sache Gedanken zu machen. Ich glaube, da ist es gut, wenn wir einen Rainer Palzki haben, der uns ab und zu mal sanft mit zu der Currysau vielleicht auch nimmt. Irgendwie drängelt ein bisschen.
Ja.
Vielen Dank, dass du uns da immer mitnimmst in der schönen Schifferstadt. Es wäre jetzt nur die Frage, es regnet immer noch draußen, es donnert, also der Wind weht, die Bäm fallen noch ineinander um. Du willst bestimmt wahrscheinlich nicht mehr heimfahren, oder?
Nee, wir machen jetzt eine Pause, dann machen wir den zweiten Teil, oder?
Das wäre Option. Du kannst aber auf jeden Fall, das bieten wir immer unsere Gäste auch an, du kannst auf jeden Fall hier auch bei uns im Zelt übernachten, wenn du willst.
Soll die Temperatur hier noch okay, die ist knapp über 0 Grad, das passt.
Ja. Aber Leopold kommt.
Lass du Leopold noch rein?
Ja.
Ah, Leopold,
komm rein, komm.
Ah, wunderbar.
Komm.
Sehr gut. Oh, und die Fragemann ist auch dabei. Ja. Ah, da würde ich sagen, ihr liebe Leute, und vor alle Dinge, lieber Harald, ganz, ganz herzlichen, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Es hat uns sehr gefreut. Ja. Und wir freuen uns, die nächsten 30 Jahre noch viele, viele weitere Geschichten von dir zu hören.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, und noch ein letzter Dank. Gruß an die Zuhörer. Bleibt Resilienz. Resilient. Oh, wie geht das auf Pilzig? Weiß ich auch nicht, wie das heißt.
Ich glaube, man sagt, seid sauber. Bleibt sauber.
Bleibt sauber. Hört auf mit der Grübelei. Das bringt eh nichts. Das Leben spielt in der Gegenwart für die Zukunft.
Vielen Dank. Ihr liebe Leute, macht's gut und bis bald.
Fisi Madende. Der Podcast.